Hallo liebe Menschen und hallo liebe Kater, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready, Set, Podcast. Mein Name ist Andreas Heilmeier und mit mir ist der hoffentlich nicht verkaterte Bernhard Einsiedler.
Rar.
So genial, oder?
Ja, das war ein richtig gutes Intro.
Zur Erklärung vom Intro. Wir haben heute eine Sammelfolge geplant, weil es gibt gerade drei richtig geile Filme. Und ich habe mir überlegt, was ist die Gemeinsamkeit zwischen diesen Filmen? Einer handelt von einem Kater und in den anderen beiden haben Menschen Kater. Nur im alkoholischen...
Oh mein Gott. Wow.
Okay, ja, nicht mein Bester.
Ich bin richtig gut.
Ja, das ist kein gutes Zeichen, wenn du den gut findest.
Alkohol legit. Verherrlichen.
Ich hasse Alkohol. Und ich hasse Kater. Fuck those animals. Nein, Spaß.
Heute?
Okay, es geht heute darum, dass wir über drei Filme sprechen, die aktuell im Kino laufen. Wir sprechen über Babylon, wir sprechen über Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch und wir sprechen über The Banshees of Inisherin. Drei fantastische Filme und die wollen wir euch spoilerfrei heute in dieser Folge unbedingt ans Herz legen, dass ihr ins Kino gehen sollt, weil die sind gut. It's good stuff, was hier 2023 passiert in deutschen Kinos.
It's the really good stuff, so. Und just saying, wenn ihr die Folge vielleicht erst in einem Monat oder ne, irgendwann mal hört, die Filme muss man sich, im Kino ist zwar hervorragend, aber das sind alles Filme, die man auch sehr nachhaltig empfehlen kann. Also...
Boah, also ich weiß nicht, Babylon würde ich schon, also Babylon irgendwie daheim
steht, ja, wenn man schon ein bisschen Chance hat, ins Kino zu gehen, dann natürlich, aber dazu kommen wir ja gleich.
Dazu kommen wir ja gleich.
Direkt nachdem du mir eine Frage stellst.
Okay, du kannst mir auch die Frage stellen.
Nee, du hostest. Stell mir die Frage.
Ja, aber okay, gut, dann was hast du für einen Film zuletzt gesehen?
Oh, ich habe einen fantastischen Film gesehen. Ich habe mir zuletzt...
Lederhund!
Ich habe mir zuletzt The Mitchells vs. The Machines angesehen. Ich habe den vor einem Jahr oder so schon mal geguckt. Das ist ein Animationsfilm über eine dysfunctional Familie, die mehr oder weniger das Robot Uprising von so einem Mark Zuckerberg-Charakter überleben müssen und dabei zueinander finden. Ich sag filmen, weil die Hauptfigur, Katie, sie ist eben die Tochter und sie ist kurz davor, ins College zu gehen und keine Zeit mehr mit ihrem Dad verbringen zu müssen.
Oh no.
Die haben nämlich keinen sonderlich guten Draht. Oh. Aber den finden sie vielleicht auch nicht, wer weiß.
Wer weiß das
nichts
schon.
Vorwegnehmen. Es ist auf jeden Fall ein Film, der viel damit arbeitet, dass sie in Filmschool gehen will und der hat so einen richtig quirky Style. Also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht mal zu viel ist. Gleichzeitig soll der Film over the top sein und er ist... Ach, ich habe eine großartige Zeit.
Ja, und das Wichtigste ist halt von Sony Pictures.
Korrekt.
Und dementsprechend auch mit den Leuten, die Spider-Man Into the Spider-Verse gemacht haben.
Yes, das ist quasi der Film, der direkt nach dieser Revolution des Animations Daseins. Ich weiß nicht, was mein Akzent gerade geworden ist.
Weird Film Critic Ass.
Ja. Ist egal. Schaut euch den Film an. Gibt's auf Netflix. Andreas. Du hast so schöne Augen und hoffentlich genauso schöne Filme zuletzt gesehen.
Ohne Scheiß, also die Person hatte wahnsinnig schöne Augen in dem Film, die ich gesehen habe, nämlich Le Samurai.
Oh.
Le Samurai. Ja, Le Samurai ist ein absoluter Oberklassiker aus der French New Wave. Der, oh Gott, das will ich auf Deutsch heißt es Nouvelle Vague, oder?
Française Nouvelle Vague?
Nouvelle Vague? Ich weiß, also French New Wave sind im Endeffekt, oder was wolltest du sagen?
Nee, du bist ein Riesenfan von French New Wave. So,
ich bin mega Fan von French New Wave.
Alle Filme, die du da gesehen hast, sind so ganz nah an deinem Herzen.
Ganz nah an meinem Herzen.
Ja,
nee,
quasi
French.
Das, was deine Aorten blockiert.
Was?
Wie funktioniert den Herzinfarkt?
Okay, was zum Teufel?
Sorry, continue.
No medical advice provided by this podcast. Was ich sagen wollte, French New Wave, für diejenigen, die es nicht wissen sollten, ist oder bezeichnet vor allem Filme aus dem Anfang der 1960er Jahre, die in Frankreich produziert wurden. Und die stellen quasi eine Revolution des Kinos dar. Also da sind ganz, 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 ganz große Namen wie Godard beispielsweise halt entstanden und groß geworden und...
Warten auf Godard?
Was?
Ist es nicht so, Warten auf Godot?
Was? Nein?
Okay.
What the fuck?
Ich dachte, das ist ein ganz hervorragender Witz, aber ich kenne das nicht.
Nein, beispielsweise Agnes Varda ist auch eine Regisseurin, die da mit ihrem Film wie Cleo extrem, extrem populär ist in Filmkreisen. Und ich wollte French New Wave richtig gerne mögen. Ich habe mir jetzt schon einige Filme eben angeschaut, auch von Agnes Varda vor allen Dingen auch. Und I don't feel it so. Das ist bei Le Samurai, dem Samurai-Film, geht es im Endeffekt drum, ein Typ, der bei der Mafia arbeitet und einen relativ belanglosen Mafia-Plot macht. Und was in einem Martin Scorsese-Mafia-Film so 15 Minuten wären, ist da einfach der ganze Film. So in die Länge gezogen ist das. Und der Protagonist ist einfach sehr attraktiv und es ist alles sehr cool und sehr stylisch und sie rauchen quasi 500 Zigaretten auf vom Weg zum Auto zur Haustür, so einfach nur um den Style noch mehr rüberzubringen. Aber mein Gott, ich habe mich gelangweilt bis zum geht nicht mehr. Ich habe es nicht gepackt. Ich war so fucking sleep so. Und es war so scheiße. Ich so, aber ich meine, der
hat Film, der nicht ultra gute Reviews.
Der hat eine 4,3 von 5 auf Letterboxd. Also ist so in den Top 100 wahrscheinlich sogar. Also das ist ultra insane, was der hat. Und ich habe auch dann mit einem befreundeten Filmfan von uns beiden, ne, habe ich auch danach kurz gequatscht. Der fand den auch echt gut so. Meine Freundin neben mir fand ihn genauso scheiße wie ich. Also es war...
Es ist einfach nichts passiert.
Da ist nichts passiert. Also wenn man Bock hat auf diesen Pariser Flair und traurige Menschen, die traurige Dinge tun und da sich so richtig rein verlieren kann und da so richtig Bock drauf hat und so Ästhetik einfach mag, go for it, I guess. Aber meins war es halt echt nicht. Leck mich am Arsch, es war wirklich so langweilig.
Das.
Und vor allem der Film dauert halt auch, keine Ahnung, 2 Stunden irgendwas und diese ganz normale Marke so und es hat sich angefühlt wie 4 Stunden, ne? Und Film Nummer 1, um die Überleitung zu schaffen.
Ist absolute Antithese dazu.
Weil der Film, über den wir zuerst reden, nämlich Babylon von Damien Chazelle, letztens rausgekommen, dauert 3 Stunden. Mein Gott, der fühlt sich nicht an wie 3 Stunden.
Definitiv nicht.
It's a wild ride. Ich steige einfach ein, um ganz kurz zu erklären, worum es geht.
Bitte.
Bei Babylon geht es im Endeffekt um Hollywood in den 1920er Jahren hin zu Hollywood von den 1930er Jahren. Das heißt, wir beobachten diese sehr spannende Periode von Stummfilm zu Tonfilm. Und wir beobachten diese Zeit quasi aus der Linse von 3 Hauptcharakteren. Gespielt von Brad Pitt, Margot Robbie und dann noch dem fantastischen Diego Calva, den ich bisher davor noch nie gesehen habe, weil Diego Calva, wahrscheinlich auch der unbekannteste von den dreien, ist ein mexikanischer Schauspieler und bisher im US-amerikanischen Kino noch gar nicht aufgetreten. Das war quasi seine erste US-Rolle, die wirklich so Relevanz hatte. Und ich habe ihn richtig, richtig gefühlt. Ich war großer Fan von ihm. Und die drei haben natürlich auch ganz spezifische Funktionen. Brad Pitt spielt einen Überactor. Eine absolut schillernde Riesenfigur, die halt absolut alle Genres überspannt und einfach ein, also der erfolgreichste Schauspieler seiner Zeit.
So, er hat Stummfilm erst zu dem gemacht, was Stummfilm
genau
ist. Ungefähr.
Genau, er ist so nach dem Motto, keine Ahnung, was Charlie Chaplin für Comedy war,
ja,
war sozusagen die Figur von Brad Pitt für Film allgemein, also so ein gigantisches Wesen einfach. Und Margot Robbie ist eine angehende Schauspielerin, quasi ultra von sich selbst überzeugt, krass narzisstisch, übertrieben selbstbewusst und halt, also komplett insane.
Kein Wunder, dass du das toll findest. So, sick of myself.
Ey-o. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, ihr zuzuschauen. Es war so ein bisschen den Harley Quinn-Vibe in normalen Menschenform gepresst, aber es hat sehr gut funktioniert. Und dann haben wir eben noch den Charakter von Diego Calva, der quasi ein Gehilfe ist, ein Handlanger und in dieser Filmindustrie langsam Fuß fasst und da so eine richtige Leidenschaft dafür hat. Und er will da einfach mehr so involviert sein und rutscht dann auch immer weiter in diese Filmindustrie hinein. Und du hast den Film ja letztens erst gesehen.
Korrekt.
Dieser Film so ist einfach Exzess, Musik, Epos und Kino. Wie fandest du es? Wie war das für dich?
Boah, das war ein Wild Ride.
Willst du mal den Anfang oder die ersten 30 Minuten des Films mal beschreiben, so um ein bisschen so ein Feeling dafür zu bekommen?
Ja, also mehr oder weniger, wir starten damit, dass wir Diego Calvas Charakter dabei zusehen, wie er auf so einer Wüstenstraße ist und es kommt jemand mit einem Pferdeanhänger an seinem Wagen vorbei und ist so, hey ja, du wolltest doch ein Pferd transportiert haben. Und er sagt so, nee, ist ein Elefant. Der sollte nämlich einen Elefanten zu so einer Party bringen. Wir sind nämlich in den 1920ern und wenn wir Party sagen, dann meinen wir Party. Das heißt, da ist ein scheiß Elefant dabei.
Zur Party? Zur Party. Party. Ausrufezeichen.
Ja, also extrem. Wirklich nur extrem. Nach dieser Einstiegsszene haben wir wirklich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde einfach nur Party. Und dieser Film ist Chaos und es ist magnificent. So die beste Beschreibung, die ich hätte, wäre, dass es sich wie Jazz anfühlt. Alle einzelnen Elemente funktionieren für sich und sind trotzdem aufeinander abgestimmt.
Ganz ehrlich, ich muss trotzdem lachen. Wir machen gerade einen Retake. Ich muss trotzdem auch beim zweiten Mal lachen, wo es du sagst, Jazz. Alle. Nein, nicht wegen Jazz, sondern weil alle Elemente funktionieren alleine für sich. Eins der Einzelelemente ist, wie eine vermeintlich minderjährige Person auf irgendeinen echt fett übergewichtigen Typen drauf pisst. So. Wo ich mir denke, was um alles in der Welt
am I watching right now? Das war eine absolut fantastische Szene, vor allem weil sie OD ungefähr und es ist dann plötzlich ein Plot darum, dass sie die ins Krankenhaus bringen müssen. Es ist über Stress.
Wo dann der Elefant wieder ins Spiel kommt. Es ist absurd.
Ja, es ist wirklich Damien Chazelle, der Director. Ich weiß nicht, was der hier gemacht hat, aber das ist die ganze Sequenz, diese erste Party. Ganz ehrlich, das könnte ein eigener Film sein. Du kannst danach cutten und es wäre entertaining as fuck.
Legit, also das ist so, es hat so diesen Vibe von fantastischen Filmen wie Climax einfach, so diese okay, vielleicht, ja, Spoiler Warning, oder nee, nicht Spoiler Warning, Trigger Warning, schaut euch Climax nicht
schaut
an.
Schaut euch Climax nicht an.
Der ist vielleicht ein bisschen böse. Du hast die zweite Hälfte von Climax noch nicht mal gesehen. Du weißt gar nicht, wie schlimm das wird einfach. Ja, you didn't see the trauma I saw.
That's true.
And all the other people I put through that. Aber unabhängig davon, so dieses Exzess-Ding einfach und so dieses Tanzen, weil die Leute tanzen und die Musik ist ultra geil einfach.
So geil.
Und es macht einfach Spaß, so wie Project X auch.
I'm gonna pretend you didn't say that just now. Also, ne, ich hab, Gott, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgendjemand hat erwähnt so, boah, ne, diese Filme, die irgendwo die Title Card erst so nach einer Dreiviertelstunde droppen. Drive My Car ist scheiße im Vergleich zu Babylon. Und das musste ich einfach nur sagen, um emotional aufzuwühlen.
Wer hat es gesagt?
Ich weiß es nicht mehr.
Ich brenne sein Haus nieder. Oder ihr Haus nieder. Ich weiß es nicht.
Deren Haus. Wie auch immer, ich finde es extrem witzig, weil die, also, ne, Drive My Car, falls Andi länger nicht mehr darüber geredet hat, was du nicht hast, ich bin proud of you. Das ist ein fantastischer Film, japanischer, der eine Dreiviertelstunde lang
so ein langsames Drama im Endeffekt einfach ist, also so super viel Zeit lässt.
Langsam.
Und sehr tolles, der beste Film.
Und Babylon und Drive My Car haben so ungefähr zum gleichen Zeitpunkt den Title Drop und es ist wie Himmel und Hölle, es ist der maximale Unterschied. Also wirklich, Babylon ist eine Materialschlacht, ein absolutes Feuerwerk visuell, also die Kamera macht auch so viel Spaß.
Ja.
So, ne, die ADHD-Brains unter uns, die sind da einfach von Anfang bis Ende entertained, weil permanent Neues auftaucht. So, die Kamera ist gerade eben auf einer Figur, die auf einen anderen Typen pisst und sie schwingt rüber. Und dann siehst du woanders welche, die über Drogen irgendwie darüber quatschen, was sie in ihrem Leben erreichen wollen. Du bist nur so, ja, das war genau das richtige Timing. Mehr von der einen Szene hätte es nicht gebraucht, weniger von der anderen hätte ich nicht gewollt. Amazing. Einfach nur amazing.
Also vom Pissing meinst du vor allem Ding.
Oh, das lasse ich offen.
Nee, und ich finde, das ist so ein guter Einstieg, weil es zeigt halt so diesen extremen, also diesen wirklich extremen Exzess einfach und vor allem auch wie viel Spaß das macht. Und dann gehen wir am Tag danach, also am Tag nach der Party auf so ein Filmset. Und da geht's quasi eigentlich weiter von Insanity einfach. Also wie tausende Menschen so als Statisten irgendwo angestellt sind und einfach da den weirdesten Shit machen und wo es halt wirklich, wirklich gefährlich wird teilweise, wo die Leute komplett besoffen einfach da sind, wie Brad Pitts Charakter einfach ultra hacke einfach so dahin geht und dann irgendwie sich während dem Tag auch noch besauft einfach und unser dritter Protagonist eben, also Diego Calva, der ja da quasi in so einer Handlanger-Position ist, einfach schnell eine Kamera organisieren muss, weil sie 10 schon geschrottet haben. Und der Regisseur, der das Ganze organisiert, ist halt so hilarious einfach. So ein Ultra-Choleriker einfach. Spielt übrigens den Deutschen ja auch.
Scheiße!
Und das fand ich so lustig. Und da halt einfach so diese Insanity mitzuerleben, wie halt legit auch einfach Menschen massiv verletzt werden am Set.
Nee, der ist da reingelaufen.
aber es ist halt egal. So, es hat quasi keine Relevanz, wie viele Menschen da in dieser Produktion zu Schaden kommen, solange das Große und Ganze stimmt. Und das fand ich halt irgendwie geil, dass Chazelle halt einfach es super gut geschafft hat, diese Rücksichtslosigkeit einfach in dem jungen Hollywood einfach einzufangen. Dass es gleichzeitig diese Faszination, diesen magischen Spielplatz hat, aber gleichzeitig so, es ist ein gefährlicher Spielplatz, ein sehr gefährlicher Spielplatz.
Ganz ehrlich, generell, ich finde die zweite große Szene eben an diesem Drehort so brillant.
Die ist so gut.
Die ist so gut, vor allem wegen Manny, eben der dritte Charakter von Diego Calva. Er ist...
Sprichst du den Namen richtig aus?
Ja, nee, Diego Calva, aber ist so der dritte Charakter von Diego Calva, hört sich so an, als ob er so eine Personality Disorder hätte.
Anyways, er ist eben am Anfang in der Situation, dass wir am wenigsten wissen, was ihn jetzt wirklich ausmacht. Und Margot Robbies Figur reizt es so ein bisschen aus ihm raus, dass er sagt, er will quasi Teil davon sein. Er will hier dazugehören. Und genau dieses Sentiment wird in der Szene, nachdem er das sagt, so hervorragend durchexerziert, weil du wirklich ganz, ganz viele kleine Zahnräder hast, die in dieser riesigen Maschine funktionieren. Und es ist ja wirklich diese eine Location beinhaltet ja 4 verschiedene Drehsets, und das ist ja Stummfilm, das heißt, überall ist es laut, alle machen Musik, alle plärren in der Gegend rum. Du hast Maschinen, die was auch immer einfach für Geräusche machen. Und hier ist jetzt so etwas, das mich so begeistert hat. Blöd gesagt, dieses Wissen, das man über Film davor hat. Mhm. Wenn man weiß, so, okay, ich weiß, dass in den späten 1920ern der Shift stattgefunden hat. Von Stummfilm zu Ton.
Und also du wusstest schon, was passieren wird.
In gewisser Weise ja. Also ich habe tatsächlich mal ein Seminar belegt.
Du bist so gebildet, Bernhard.
Ich bin so gebildet.
Du hast sogar ein Seminar belegt, nicht schlecht.
Ja, schon. Das ist halt auch was, dieses Extreme, dieses Feel, dieses, hey, auch mit Chaos arbeiten zu können, wie man dabei zusieht, wie das am Anfang so extrem gefeiert wird und das im Verlauf, vor allem in der Machart von Film, in gewisser Weise verloren geht. Das Setup, so, ich weiß nicht, ob das dann eine sehr exklusive Erfahrung von mir mit eben dem Hintergrundwissen ist, oder hattest du die auch schon, dass du dir dachtest, ja, boah, wenn das verloren geht, so das, was so integral ist für ein paar dieser Figuren, die wir nicht unbedingt lieb gewinnen, aber die wir trotzdem interessant finden, fand ich von Anfang an schon gleich so mit einer Note, die irgendwo, die so...
So ein bisschen Melancholie drin hatte?
Ja.
Spannend, nee, hatte ich gar nicht. Also ich wusste natürlich auch, dass es halt einfach so nicht mehr stattfinden wird.
Oh, du bist
wird.
So gebildet, Andi.
Ready Sorry, gebildet ja. Podcast, also.
Ja, wir benennen uns um.
dann kriegen wir den Trademark einfach kulturell wertvoll.
Ja.
Weil wir auch weiterbilden. Mhm. Nee, also das wusste ich auch schon davor, aber das war jetzt nicht relevant so für mich. Ich habe da einfach nur so richtig diesen Exzess genossen und ich hatte da so viel Spaß damit, da zuzuschauen. Also das war wirklich, wirklich, wirklich geil. Aber ich hatte fast genauso viel Spaß mit dem Teil danach, wenn es dann eben zu Tonfilm übergeht und wir sehen, okay, das flippt diese Industrie halt echt enorm einfach. Und wie Leute halt einfach dann Probleme haben und wie einfach diese ganze Produktion sich ändert. Und da gibt es eine Szene, ist so ein recht entspannter Regisseur und sie versuchen einfach nur einen Take aufzunehmen mit Ton. Holy shit. Holy shit. Weil es ist eine Szene, die dauert relativ lange und sie kriegen es nicht so ganz hin. Und dann der Regisseur irgendwann eskaliert der so komplett einfach. Und es ist so scheiße lustig einfach, wie man merkt, okay, da sind einfach die Nerven blank. Beziehungsweise es ist ja nicht der Regisseur, sondern es ist ja der Produktionsleiter. Mhm. Der ist so quasi der Typ, der da immer mehr ausrastet. Und mein Gott, ist das lustig. Es ist so gut.
Gleichzeitig ist es so, boah, der Perfektionismus, der davor mehr oder weniger in dem Chaos gefunden wurde, wieder jetzt einfach, dadurch, dass die Technik von Ton so jung ist und dass alles stimmen muss, dass Ton funktioniert, boah, ey, es fühlt sich so nach einem Kreativraub an,
ja,
der da einfach stattfindet. Painful.
Ja, und ich finde, darum geht es halt auch einfach in diesem Film auch vor allem Dingen, eben über diese zwei großen Punkte einfach, die so hin und her gerissen sind. Ist Film jetzt an sich Kunst und toll und Spaß oder ist es eigentlich doch mehr Geld und Industrie und alles fake. Und ich mag das so gerne, weil Damien Chazelle, der Regisseur, der auch beispielsweise La La Land gemacht hat oder Whiplash, der schafft es so gut, meiner Meinung nach, dass er beide Seiten in regelmäßigen Abständen gleich bespielt. Und wie halt einfach so diese Durchgeknalltheit der ganzen Industrie rüberkommt und gleichzeitig trotzdem die Menschen, die da drin hängen, diesen Rollercoaster komplett genießen und den absolut lieben und davon abhängig werden. Es ist ja fast wie eine Droge, einfach da mitzumachen. Und das hat auch dann halt einfach krasse Auswirkungen auf ihr Leben, einfach wenn sich das Medium Film auch so ändert. Und es ist so spannend einfach, das mitzuerleben. Und dementsprechend hat mir dieser Epos wirklich richtig, richtig gut gefallen. Abgesehen von ein bisschen Pipi-Kaka-Humor. Also ja. Legit, es fängt ja auch damit an, dass dieser Elefant erstmal komplett so einen Typen voll scheißt. Also wirklich schon eine Minute lang einfach so ein Elefant scheißt. Wo ich mir denke so, ach, nee, fühle ich nicht ganz so. Aber abgesehen davon, ich mochte den Epos richtig gerne, ich mochte das Thema richtig gerne. Schauspielerische Leistung war absolut fantastisch. Hey. Und das muss man jetzt auch noch erwähnen, die Musik.
Oh.
Oh mein Gott, ey. Justin Hurwitz hat die Musik komponiert und der slappt. Das ist ein absoluter Banger von einem Soundtrack. Also der ist so gut. Also man kann sich auch einfach nur auf Spotify den Soundtrack anhören, so ein bisschen so ein Feeling mal dafür zu bekommen. It's grand.
Ja, also Justin Hurwitz hat auch schon die Musik für La La Land gemacht. Das haben mich an ein paar Stellen rausgenommen, weil man merkt einfach, dass manche Themen, manche Chordabfolgen, von denen scheint er einfach Fan zu sein. Aber das nimmt nichts davon weg, dass dieser 20s-Banger-Vibe einfach noch, oh, fantastisch.
Macht ultra viel Spaß.
Richtig gute Partylaune. Ja. Und so supportet halt genau auch dieses Chaos, das man auf dem Screen sieht. Eine letzte Sache will ich bei dem Film noch erwähnen, was mir auch richtig gut gefallen hat. So, du hast gesagt, zum einen dieses, was ist Film, ob es jetzt Kunst ist oder ob es eben wirklich nur diese Money-Produktionsmaschine ist.
Money.
Was ich ebenso spannend fand, war die Figuren dabei zu beobachten, wie sie mehr oder weniger Liebe ausdrücken oder fühlen. Also es ist vor allem eben bei den drei Hauptfiguren immer so ein bisschen die Frage. Es gibt eben Brad Pitts Figur, das so ein harter Womanizer ist und mehr oder weniger von Scheidung zu Scheidung stolpert. Es gibt Nelly LeRoy, was ja Margot Robbie ist, und die ist von Liebe nicht abgeneigt, aber alle scheinen irgendwo in diesem Kosmos gefangen zu sein von dieser Passion, von Film und allem, was drumherum ist, dass sie so viel Aufmerksamkeit kostet, die sie dem auch breitwillig geben, dass für Liebe da einfach sehr wenig Raum bleibt. Oder zumindest diese klassische romantische Liebe, wenn man die sehen will, wie es zum Beispiel in La La Land ist, das ja ein ähnliches Ding, dass dieses Thema von was möchte ich im Leben erreichen und was sind menschliche Verbindungen, die ich vielleicht so nicht haben werde oder so dafür opfern würde, um das zu erreichen, was ich denn will. Ich will gar nicht vorwegnehmen, was letztendlich die Antworten sind, auf die man kommen kann.
Oder welchen Film wir heute später noch in dieser Folge besprechen.
Vielleicht. Aber darüber nachzudenken, so ist Film ja nicht das einzige Ding, wo das ein möglicher Gedanke ist, sondern generell bei Passionen, was ist man bereit zu opfern und wie sehr ist das, was man macht, vielleicht letztendlich eine Droge, die dich davon abhält, irgendwo andere Dinge zu genießen. Oh, schöne Gedanken.
Intense Frage.
Schon. Ich weiß gar nicht, ob ich darauf eine Antwort will. Ich weiß gar nicht, ob wir vielleicht lieber zu dem nächsten Film,
der nicht so viele Fragen aufwirft. Lass all diese Gedanken, die so schwer sind, einfach schnell beiseite schieben und einen geilen Film, einen tollen Animationsfilm, einen Kinderfilm, würden böse Zungen sagen, einfach einen Kinderfilm mal schnell besprechen.
Ey, ganz ehrlich, ich lieb's, dass er nach wie vor als Kinderfilm bezeichnet wird, weil es gibt so viele Mütter oder Eltern im Allgemeinen, die äußern, dass dieser Film nicht so kindergerecht ist, weil der Bösewicht, komm mal vielleicht drauf. Es geht um Der gestiefelte Kater, Der letzte Wunsch. So, ich weiß nicht, es gibt da so ein Filmgenre, es gibt da so eine Filmreihe. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, Shrek. war vor ein paar Jahren mal groß. Ist bis heute das erfolgreichste Ding, das DreamWorks so im Katalog hat. Und der gestiefelte Kater ist einer der beliebtesten Charaktere. Und es ist vor über 10 Jahren mal ein Film rausgekommen. Der war jetzt nicht klein oder so, aber das war halt einfach ein Random-Ass-Film. Und
einfach so von einem Nebencharakter oder einfach so eine Side-Story quasi.
Hardcore eine Side-Story. Es ist wirklich, er sieht nicht besonders wild aus, er passt einfach, er plätschert so dahin. Ich habe ihn auch das letzte Mal vor 10 Jahren gesehen. Vielleicht ist meine Meinung heute eine andere, als sie es früher war. Wer weiß. Wirklich interessant an dieser Geschichte ist allerdings, was 10 Jahre lang nicht passiert ist, nämlich das Sequel, das wir gebraucht haben. Das Sequel zu Der gestiefelte Kater.
Von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchten.
Ja. Gott. Gott im Himmel, ey. Dieser Film, also kurzer Blick hinter die Kulissen, die haben schon vor über 10 Jahren angefangen, diesen Film zu schreiben.
Oh shit. Ach so, es war wirklich gleich nach Der gestiefelte Kater 1 das Sequel auch geplant.
Mehr oder weniger. Ja. Oh. Also Shrek 5 zum Beispiel ist ja auch noch nicht rausgekommen. Der ist ja auch seit Ewigkeiten geplant. Und böse Zungen, ich habe tatsächlich keine fixen Belege dafür gefunden. Das Einzige, was ich faktisch jetzt herausfriemeln konnte, war, dass es Wechsel von den Directern gab. Es wurden neue Leute fürs Produktionsteam mit reingeholt. Da ist ganz, ganz viel umgeschrieben worden, immer mal wieder Sachen verändert. Und der Film, der hätte vor Ewigkeiten schon kommen können. Gott bin ich froh, dass er nicht gekommen ist, sondern sich die Zeit genommen hat. Denn das, was am Ende bei rausgekommen ist, boah, das ist fantastisch.
Es macht wirklich, wirklich sehr viel Spaß.
Kurz zu einer Plot-Zusammenfassung. Der gestiefelte Kater ist ein Held. Er ist der große Held der Herzen der Leute und er läuft in seinem Degen rum und er singt Lieder und er trinkt Milch und er ist einfach ein geiler Typ so.
He's a giga cat.
Oh mein Gott. Du hast gerade die Humorskala gebrochen. He's a giga cat. Der Film startet damit, dass er stirbt. Also das ist so die erste Szene. Er stirbt und ein Arzt sagt ihm so, hey, ja, du bist gestorben. Rechne mal durch, wie viel Leben du noch hast. Weil Katzen haben ja 9 Leben. Blöd gelaufen, er ist jetzt mehr oder weniger beim letzten angekommen. Und es kommt damit so ein bisschen die Panik bei ihm auf. Gleichzeitig
so eine Midlife-Crisis.
Ja.
Oder halt
Endlife-Crisis?
8/9 Life-Crisis.
Sounds good. It stays. Er will nämlich zum einen nicht unbedingt aufhören, dieser große Held der Herzen zu sein. Ganz ehrlich, ist ein guter Gig. So, er hat Spaß. Ich meine, es gibt niemanden, der an seiner Seite wäre, um diesen Spaß mit ihm zu teilen, aber er hat Spaß. Aber irgendwie nagt es doch an ihm und der Tod ist doch etwas, mit dem er sich auseinandersetzen muss. Also, er hat wirklich so ein bisschen Probleme damit, sich selber zu finden, angesichts der Tatsache, dass er sein Leben so vielleicht nicht mehr weiterleben kann. Bis eines Tages fucking Florence Pugh vorbeischaut. Also eigentlich schaut Goldglöckchen mit den 3 Bären vorbei, aber Goldglöckchen ist von Florence Pugh gesprochen. Die wollten nämlich den gestiefelten Kater mitnehmen.
Sicher?
Ja.
Ich dachte, Kitty Softpaw wäre von Florence Pugh gesprochen.
Nope.
Okay.
Kitty Softpaw wird von Salma Hayek gesprochen.
Ah, okay.
Ja. Anyways.
Ich meine, das Problem ist, wir haben ihn uns auf Deutsch angeschaut.
Ja, weil wo findest du einen Kinderfilm auf Englisch
in
hier?
In München. Ja. Aber egal.
Also nach München, da fahre ich ja maximal, wenn Bavaria, wie heißt das Space-Ding, das Söder mal machen wollte?
LOL, Bavaria One.
Bavaria One. Dann komme ich wieder nach München, wenn das startet.
Was? Okay, das war jetzt. Das
ist Giga-Rail. Ich finde Bavaria One extrem
schlecht.
Witzig. Anyways, er erfährt mehr oder weniger von einem magischen Artefakt. Wir befinden uns ja in einer Märchenwelt und der Wunschstern, der ist vor Ewigkeiten auf den Planeten Erde hinabgestürzt und um ihn herum hat sich der düstere Wald gebildet. Und inmitten des düsteren Waldes gibt es den Wunschstern, der dir einen Wunsch erfüllen kann.
Den letzten Wunsch.
Ja, den letzten Wunsch. Title Drop. Er möchte sein Leben zurück. Und er begibt sich mehr oder weniger auf eine große Reise, während andere Figuren mit anderen Motivationen sich auch auf die Reise machen. Ganz ehrlich, wenn man das so erzählt, die Story, relativ
It's a basic story.
Ja, ist nicht viel dran.
Ganz ehrlich, aber auch wenn man es sieht, es ist eine basic story.
Es ist eine basic story. Aber Andi, was hat dich dazu verleitet, einem fucking Animationsfilm mal wieder so richtig dein Herz zu öffnen?
Ich würde sagen, der Anfang war vor allem deshalb, weil die Animation richtig, also rein scheppert. Anders kann man es nicht sagen. Die scheppert richtig. Am Anfang gibt es so einen Golem, der überhaupt nicht relevant für die Story ist, sondern einfach nur zeigen will, dass unser gestiefelter Kater auch wirklich der Held der Hessen ist, wie er immer wieder selbst mit seinem spanischen Dialekt
singt. Nicht von Hessen, just say.
Legit, ich habe es nicht verstanden. Am Anfang war so, hä, Hessen?
Der Held von Hessen?
Und er slayt auf jeden Fall so einen Golem. Und das ist halt wirklich so ein geschätzt wahrscheinlich 20 Meter hohes Ding, so
vielleicht. Bestimmt oder? Höher, das ist so Attack on Titan Niveau, riesig das Ding.
Ne, vielleicht sogar 30 Meter und der hat so eine Kirchenturmglocke an so einem Seil, die er so rumhaut und die Kamera ist quasi am Ende von dieser Peitschen-Kirchenglocke, diesem Verschnitt dran teilweise. Und ist halt auf einem Schlag sehr nah an dem Golem dran, dann plötzlich in den Häusern, dann plötzlich wirklich weit in den Wolken oben. Und der gestiefelte Kater ist halt auf dieser Glocke, rennt dann so entlang und du denkst so, holy shit, what the fuck is going on? Am I watching a kids movie right now? Weil wirklich, der Film haut echt raus. Und das hat so viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Das hat so viel Spaß gemacht. Da war ich wirklich hin und weg. Und da hatte mich der Film im ersten Moment. Und dann später, auch wenn es eine sehr simple Geschichte ist, finde ich sie einfach sehr, sehr gut umgesetzt. Und es macht einfach sau viel Spaß. Ich finde, der Humor ist vor allen Dingen auch eine Sache, der mich wirklich überrascht hat. Der Film ist nämlich witzig as fuck. Der Film ist so lustig. Also wirklich.
Die Grille auf der Schulter von Jack.
Es gibt den Bösewicht, der plötzlich dann so eine magische Grille heraufbeschwören will. Die Grille stellt sich vor, hallo Jack, ich bin dein Gewissen. Und Jack ist halt wirklich so ein ganz, ganz gewissenloser Bastard. Also der ist wirklich grob. Der ist halt wirklich, wirklich ein ganz, ganz grobes Stück Scheiße. Das ist
der Phönix.
Ey, das ist eine meiner Lieblingsszenen. Oh Gott. Ja, nee, und das Ding ist, der Humor wird halt aus dieser kompletten Unmenschlichkeit rausgezogen. Legit, auch weil man eben ja in dem Wissen ist, okay, it's supposed to be a kids movie,
ja.
Aber das ist halt wirklich grob, was der teilweise macht.
Der Typ ist so hardcore.
Und vor allem, ich kenne ja das Shrek-Universum gar nicht. Ich muss mich jetzt outen, ich habe Shrek nie wirklich gesehen. Ich habe
nichts von Shrek gesehen.
Ich habe Schnipsel gesehen und ein Spiel damals in meiner Kindheit von Shrek mitbekommen.
Oh, so PlayStation.
Sowas in der Richtung, das, genau.
Die waren wild.
Die waren richtig wild. Nee, und das Ding ist, ich wusste nicht, dass es halt diese Märchenwelt ist. Also, dass halt das alles so auf dem Gebrüder Grimm-Ding basiert und auf diesen Erzählungen mitunter. Und es ist halt sehr, sehr unterhaltsam, wenn man all diese Themen quasi kennt und die dann genutzt werden, plötzlich die werden aus so einem unendlichen magischen Sack gezogen. Das ist ja auch aus einem Märchen von.
Ja, aus Mary Poppins.
Aus Mary Poppins?
Also die Handtasche und der Regenschirm, die sind aus Mary Poppins.
Aha, okay. All diese Märchenelemente werden halt eingebaut und sind halt richtig, richtig witzig und haben einen Humor, der so viel Spaß macht. Und der Film, habe ich schon erwähnt, dass er reinscheppert. Ne?
Ja.
Du willst also, wahrscheinlich mit Sicherheit eine Figur ansprechen, die richtig, richtig reinscheppert.
Ja, ich will die Figur ansprechen. Es ist nämlich der Bösewicht, der den die ganzen Eltern ihren Kindern nicht zutrauen können. Und ganz ehrlich, boah, ich bin froh, dass ich den Film nicht als Kind gesehen habe.
Legit, halt. Also ich glaube ernsthaft, der hat mich auch ein bisschen verstört.
Ey, der Bösewicht, effektiv, der gestiefelte Kater, nachdem er diese Stadt vor dem Riesengolem gerettet hat, sitzt allein in einer Bar und trinkt seine Milch. Er ist ja gerade gestorben und er ist gerade ein bisschen pissig, weil er ist gerade gestorben. Halt
so besoffen wird von Milch, ne?
Ja. Auf jeden Fall sitzt plötzlich eine Gestalt neben ihm, in einen schwarzen Umhang gehüllt, mit zwei Sicheln an der Seite. Es ist ein Wolf mit strahlend roten Augen. Mal rot, mal weiß, mal schwarz, je nach Szene.
Mal golden.
Das ist so hart. Die Gestalt sagt mehr oder weniger, hey, bis da der gestiefelte Kater und streckt ihm mehr oder weniger so ein Fahndungsposter entgegen, auf dem der gestiefelte Kater gesucht wird, und fordert ihn zum Duell, nimmt ihn komplett auseinander. Diese Figur ist mehr oder weniger mit der Grund, warum der gestiefelte Kater so fürchterliche Angst davor hat, weil sie sagt, ich bin das, was dich verfolgt. Und er droht ihm an, ihn zu ermorden. Damn, dieser Wolf ist so creepy und er ist so cool. So, er hat keine übergroße Relevanz für das, was storywise jetzt einfach auf der Jagd nach dem Wunschstern passiert. Da sind tatsächlich primär die Interaktionen vom gestiefelten Kater mit dann eben Kitty Samtpfote, dem kleinen Hund, oh mein Gott, der kleine Hund, oder eben Jack, dem Bösewicht, oder sonst Goldglöckchen und ihren Bären, die haben da Vorrang. Der Wolf allerdings, der taucht immer mal wieder auf. Und jedes Mal, die Szene ist so hardcore dominiert von ihm und er ist einfach so, zwingt sich nicht auf. Er ist gern mal nur im Hintergrund, gern mal nur da, um irgendwo wirklich dieses Gefühl von, du solltest fucking afraid sein. You should better run and hide. Goddammit. Und das mit dem Gold, das ist die beste Szene. Oh mein Gott.
Ja, also es ist halt wirklich der, das ist so der große böse Wolf, aber er ist sehr groß und er ist wirklich auch sehr böse.
Ja.
Und
ganz viele Leute finden ihn extrem hot.
Ja. Also,
kann ich verstehen.
Mitunter meine Freundin. Bester Kommentar nach einem Kinderfilm über einen Wolf.
Ist schon richtig eiskalt so.
Oh. Hm,
stell niemanden bloß hier, ganz ehrlich, same.
Same. Okay. Also steckt nicht irgendwo in allen von uns eine kleine Furry.
Ganz ehrlich, wir waren doch früher auch Tiere. So back to the roots oder so.
To the roots, au.
Ja. Ich belasse es hier jetzt einfach dabei, weil alles, was wir noch weiter sagen könnten zu Figuren, zu Happenings, schaut es euch an. Man muss nicht blank in den Film reingehen. Aber Story, Humor macht extrem viel Spaß. Und wie du gesagt hast, Animation. So, ne? 2018 ist Spider-Man Into the Spider-Verse rausgekommen. Seitdem sehen Animationsfilme gern mal ein bisschen cooler aus als früher.
Ja.
Weil dieser Mix aus 3D- und 2D-Animationen, der wird nicht nur in Spider-Verse, sondern jetzt eben sehr nachhaltig auch in anderen Filmen verwendet, wie eben der gestiefelte Kater. Es sieht so gut aus.
Ja.
So, die Szene mit dem Golem, wie er die Glocke rumschwingt. Nicht nur ist die Kamera extrem dynamisch, sondern es wird sich auch einfach die Freiheit genommen. So, wirf die Hintergründe komplett über den Haufen. Hier geht es nicht mehr darum, dass du irgendwo verortet bist, sondern die Kamera und das Bild drumherum hat genau einen Zweck, nämlich mehr Engagement zu bringen. Und es ist nicht unbedingt da, wenn der Hintergrund einfach ein blauer Himmel ist, weil du gerade durch den Himmel fliegst, sondern dann ist der Hintergrund irgendwie ein Meer aus Farben, das pulsiert, wo diese Katze hindurchfliegt und einfach mit einem kleinen Degen, so wie Zahnstocherniveau, so einen 30 Meter großen Golem auseinandernimmt. Das ist fantastisch. Und das ist nicht nur die Einstiegsszene, sondern diesen ganzen Film hindurch, dass da so viel Spaß und so viel Liebe in dieser visuellen Präsentation ist. Oh, ich bin ja schon so ein kleiner Simp für Animationen. Der hat mal wieder richtig befriedigt.
Ja. Also ich bin nicht so der ganz große Simp für Animation. Es hat auch nicht meinen absoluten Top-Spot.
Du bist ja auch einfach gebildet.
Ich weiß, und erwachsen. Nee, und es hat jetzt nicht meinen Top-Spot verdrängt, weil ich liebe Ratatouille.
Oh.
Ratatouille, ich müsste mir eigentlich mal eine Folge zu machen, weil Ratatouille ist wirklich meiner Meinung nach ein fantastischer Film, komplett unabhängig vom Medium, von Zielgruppe oder sonst was auch immer. Aber der Film ist schon echt nah dran. Also der gestiefelte Kater ist auch wirklich eins der Highlights so des Jahres für mich jetzt schon. Und wenn der nicht Oscar für Best Animated Movie bekommt, dann wow.
Ja.
Dann wow.
Also ich will Marcel Duchamp with Shoes On immer noch sehen. Hatte einfach bisher noch nicht die Chance dazu. Ich kann mir vorstellen, dass der mich auch sehr glücklich machen wird. Aber einfach das Medium Animation ist in der gestiefelte Kater so gut repräsentiert. Oh. Oh, Andi. Ich wäre bereit für ein bisschen Depression.
Wir waren jetzt lange genug fröhlich, ne? So einen kurzen Zwischenhype einfach abgeholt, jetzt wieder so. Ach komm, ja. Will man wirklich immer Spaß haben?
Ja, lass mal auf den Boden der Tatsachen zurück.
Ja, lass mal so wieder in die 1920er Jahre gehen.
Good times.
Aber jetzt einfach auf irgendeine irische kleine Kackinsel, namentlich Inisherin, wo absolut nichts passiert. Wo es einen Polizisten gibt, wo es eine Frau auf dem Postamt gibt, die gleichzeitig auch noch eine Verkäuferin für anderes Zeug ist. Also quasi so ein Gesamtwarenladen hat. Ein
General Store
so. Und dann,
General Store?
Lol. Und dann gibt es noch quasi 50 Menschen in der Landwirtschaft und das war's. Oder Landwirtschaft, ich meine, die haben alle so drei Kühe quasi und es ist so eine Circle-Jerk-Economy auf so einer kleinen Insel quasi.
Ich hätte jetzt gesagt, so self-sufficient oder so, nicht Circle-Jerk, okay.
They don't know capitalism.
Yet.
Nee, und auf jeden Fall, da passiert nicht viel. Es ist neblig, es ist einfach so ein bisschen langweilig und gleichzeitig hört man auch immer noch den irischen Bürgerkrieg im Hintergrund immer wieder knallen. Also es ist einfach ein bisschen lahm.
Ein bisschen grau.
Ein bisschen langweilig, aber, to be fair, den Leuten geht's eigentlich einigermaßen gut. Und so ist auch unser Protagonist.
Porrick,
ey, das, ne, wir haben es mit Untertiteln gesehen. Und man schreibt es ja irgendwie Padrick.
Ich habe es mir aufgeschrieben, wie man es schreiben würde. P-A-D-R-A-I-C und auf dem ersten A ist noch so ein Akzent von links unten nach rechts oben.
Ja, auf jeden Fall, ich bleibe dann bei den Schauspielernamen, nämlich Colin Farrell spielt ihn. Und er ist eigentlich echt happy drauf. Denkt sich so, ey, es ist ein normaler Tag, es ist 2 Uhr, gehen wir mal zu meinem Bestie und gehen mit dem ins Pub und saufen uns erstmal hinter die Binde. Weil, was macht man denn sonst auf so einer Scheißinsel?
Ich meine, du bist auf einer Insel so.
Und dann kommt er auf jeden Fall zum Haus von seinem besten Freund Colm, a.k.a. Brendan Gleeson. Und für diejenigen, die sehr versiert sind, ja, es ist erneut eine Traumkombi aus Colin Farrell und Brendan Gleeson. Die beiden haben nämlich schon in dem Regiedebüt von Martin McDonagh mitgespielt, nämlich Brügge sehen und sterben. Da haben die beiden schon eine sehr spannende Dynamik gehabt. Wir haben den Film ja noch nicht gesehen, Bernhard, müssen wir noch machen.
Die DVD liegt seit über einem Jahr bei dir.
Ja, das ist korrekt. Ein tolles Geschenk, wo ich immer noch sehr dankbar bin.
Bitteschön.
Das müssen wir jetzt echt mal anschauen.
Ja.
Aber unabhängig davon, okay. Ne? Wir bleiben concise hier.
Bei The Banshees of Inisherin.
Wir bleiben hier concise. Colin Farrell geht zu Brendan Gleesons Charakter, klopft an seiner Tür. Ey, yo, mi bestie, wanna go for some pint? Und der andere ignoriert ihn einfach.
Deine irische Impression. Mad impressive.
Dankeschön. Und er geht halt einfach nicht ran. Und er schaut an meinem Fenster rein, so. Und so, nee, bewegt sich einfach nicht. Und ist so, what the fuck, okay. Dann geht er halt schon mal vor ins Pub und wartet so, bis der andere kommt. Und dann passiert nichts. Und dann, ja, er ignoriert ihn auch einfach für den Rest des Tages, wo sie sich dann mal über den Weg laufen. Und er denkt sich so, hä, was soll die Scheiße denn jetzt? So, gestern waren wir noch beste Freunde, jetzt sind wir es nicht mehr. Was ist denn hier los? Were we rowing? So?
Are they rowing? I guess we might have been rowing. Must have been rowing.
I don't know. Have they been rowing?
Rowing?
Nein.
Boah, das Irische ist so fantastisch.
It's cursed. Und dann entspinnt sich daraus ein ganz, ganz weirder eigener Film. Es ist gleichzeitig eine dunkle Komödie und gleichzeitig ein Drama. Und im Zentrum dieses Films stehen eben diese beiden Freunde, wo der eine einfach von einem Tag auf die anderen die Freundschaft kündigt und sagt, ich mag dich einfach nicht mehr. Und man stellt sich halt die Frage, what? Warum? Was ist passiert so? Und vor allem, was hat das für Konsequenzen? Und es ist halt wirklich, wirklich ein spannender Film, sich damit auseinanderzusetzen und so diese Freundschaft und diese Motivation der beiden Charaktere zu sehen und wie auch das Umfeld darauf reagiert einfach. Und wenn wir euch damit jetzt so ein bisschen anteasern konnten, dann empfehlen wir euch, den Film auf jeden Fall anzuschauen. Wir würden jetzt an der Stelle so ein bisschen weitergehen und zumindest so ein paar Interpretationen droppen, weil The Banshees of Inisherin macht nicht so viel Sinn, wenn man da einfach nur spoilerfrei drüber reden würde. Weil da passiert nicht so viel mehr. Man kann auch von einem sehr lustigen Dorftrottel erzählen, man kann auch von einem richtig, boah, von einer richtigen Cursed-Szene mit einem nackten, fetten, alten Mann erzählen, der...
He had a wank.
He had a wank, so, ja?
Ja. Ganz ehrlich, finde ich aber impressive, wenn ein Film mal mehr Dicks als Tits zeigt.
Stimmt,
ganz
ja.
Ganz ehrlich, I respect that.
Ganz ehrlich, ja.
More dicks in my film.
Nee, und auf jeden Fall, es gibt da schon so ein paar Sachen, aber das ist nicht so, das ist nicht der Kern des Films, sondern es geht ja eben um diese Freundschaft und diese Auswirkungen der Freundschaft und vor allem, was soll das alles? Und man kann da auch sehr spoilerfrei drüber reden, finde ich. Oder, also, Entschuldigung, man kann halt Spoiler bringen und es macht den Film nicht kaputt. So, es geht halt einfach nur darum, okay, Was ist das alles? Dementsprechend für diejenigen Menschen, die sich den Film komplett unbeschrieben anschauen wollen und selbst Interpretationen und selbst einfach irgendwelche Dinge sich überlegen wollen, geht ins Kino. Toller Film. Martin McDonagh, allgemein toller Regisseur, tolle Schauspieler. Spannende Musik auch dazu. Schöne Kameraeinstellungen. Kann man machen. Kann man auf jeden Fall machen. Und der Film ist auch witzig, wenn auch ein bisschen weird. Es ist halt so sehr irischer Humor.
Ja, so. Und falls das noch nicht genug verkauft war, der Film hat so viele Oscar-Nominierungen bekommen, vor allem für schauspielerische Leistungen. Also Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan,
ist halt ein irischer Name, es sind alles irische Schauspieler.
Wie auch immer, und auch Kerry Condon haben alle Nominierungen für diesen Film bekommen. Und ganz echt, das Schauspiel macht so viel Spaß. Also nicht nur, dass es hilarious ist, wenn es lustig sein soll, nicht nur, dass es tragisch ist, wenn es eben wirklich herzzerreißend sein soll. Es ist einfach eine overall hervorragende Performance für den ganzen Cast.
Und der Film hat auch den Golden Globe gewonnen für beste Comedy, wo ich bis jetzt so, what the fuck, okay, von mir aus, I guess it's a comedy.
Ist eine Choice. So.
Ist eine Choice. Nee, aber dementsprechend für diejenigen, die dabei bleiben wollen, ihr wurdet vorgewarnt, für all diejenigen, die nicht mehr dabei sind. Ihr hört uns nicht mehr. Ihr seid voll doof.
Voll doof.
Voll doof.
Ich würde sagen, die sind nicht gebildet.
Oh shit, ich glaube, sie kommen wieder.
Oh,
ihr seid super.
Das ist toll.
Ihr seid die Besten.
Anyways, The Banshees of Inisherin. Wir haben schon gesagt, eine Freundschaft wird gekündigt. Warum? Das ist nämlich die Frage, oder mehr oder weniger das, was ja auch alle Trailer sagen, falls ihr euch den schon angeschaut habt. Es wird eine Freundschaft auch verkündigt. Plötzlich sind die beiden so, wie geht man denn damit jetzt um? Und die beiden haben da sehr unterschiedliche Approaches. Also Corm, das ist der ältere von beiden, das ist derjenige, der von Brendan Gleeson gespielt wird und derjenige, der eben die Freundschaft aufkündigt. Warum tut er das? Er ist mehr oder weniger, ähnlich wie der gestiefelte Kater, mit dem Ende seines Lebens konfrontiert. Er ist jetzt noch nicht so alt, aber 10, 15 Jahre, vielleicht ein bisschen länger. Man kann damit einiges machen. Gleichzeitig ist es nicht mehr viel Zeit, die übrig bleibt. Und er trifft für sich die Entscheidung, dass er mit seinem Leben etwas anstellen will, sodass er nach seinem Tod noch relevant bleibt, dass sich Menschen an ihn erinnern. Und es ist ihm egal, wenn er dafür ein paar Leuten auf die Füße treten muss. Das passiert halt. Und er beschließt, mehr oder weniger, die Elemente aus seinem Leben rauszuschneiden, die da keinen Platz drin haben. Und eins dieser Elemente ist Porrick. Ein unglaublich lovable Idiot. Also wirklich, er lebt mit seiner Schwester mehr oder weniger in dem alten Haus ihrer Eltern. Die beiden sind leider schon verstorben. Und sie sind auf dieser kleinen Insel und er ist zufrieden. Ich meine, er hat ein gutes Life, so er kann jeden Tag um 2 in den Pub gehen.
Das hört sich ganz nett an eigentlich.
Ja, it's a good gig. Aber er hat einfach nicht dieses Bedürfnis, das Calm oder vielleicht ganz, ganz viele Menschen haben, relevant zu sein. Er ist sehr zufrieden damit, einfach nett zu sein, das Leben zu genießen. Und das ist der große Konflikt, der mehr oder weniger aufgemacht wird. Wie willst du dein Leben leben? Bist du zufrieden damit, wenn du einfach ein gutes Leben hast? Oder willst du, dass dein Leben einen Sinn hat, einen nachhaltigen? Oder ist es vielleicht doch irgendwo einfach schöner, nicht dafür zu sorgen, dass Schmerz vorherrscht? Und der ganze Film passiert eben auch, wie du schon gesagt hast, vor dem Hintergrund eines irischen Bürgerkriegs. Irland, eine Region, die sehr zerrüttet ist davon, was die eigene Identität ist und eben eine angenommene von der britischen Krone ist. Das Problem, mehr oder weniger auf einer Insel zu sein, wo ja nichts passiert. Du siehst es von der Weite, dass sich da Brüder und Schwestern mehr oder weniger die Birnen einhauen und niemand weiß eigentlich mehr, wie es angefangen hat, ob es wirklich noch eine Relevanz hat. Der Film ist so durchzogen von einem, boah, das Leben könnte jederzeit aufhören, was ist die Relevanz vom Leben? Gleichzeitig, irgendwo wird es auch dafür gefeiert, was es sein kann, wie schön und wie schön manche Szenen sein können, wo man einfach miteinander nur Zeit verbringt. Und es ist wirklich so ein Netz, das aufgespannt wird, das zwischen Extremen hin und her springt und dabei so konstant witzig und tragisch bleibt. Mhm. Ich hatte eine großartige Zeit damit.
Ich hatte auch eine wirklich, wirklich gute Zeit. Was du jetzt gesagt hast, so diese Überlegung, geht es hauptsächlich darum, soziale Kontakte in seinem Leben zu wertschätzen oder die eigene Legacy quasi zu formen? Für was entscheidet man sich? Ich habe das am Anfang gar nicht gesehen. Ich habe am Anfang habe ich diesen Film angeschaut und erstmal viele Fragezeichen gehabt und dann mir gedacht, okay, für mich persönlich ist es quasi eine Metapher auf die irischen Bürgerkriege eben, die ja mehrmals stattgefunden haben in unterschiedlichen Ausprägungen und wo halt einfach Nationalisten gegen Antinationalisten, gegen IRA, gegen die also das sind ja so viele bescheuerte Konstellationen dann irgendwo dann am Werk gewesen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Geschichte, wo ich mir einfach denke, das ist doch irgendwie schwachsinnig so. Und genau so hat es sich für mich auch angefühlt, dass diese Freundschaft plötzlich von einem Tag auf den anderen aufgekündigt wurde und so wenig Kommunikation stattgefunden hat, auch währenddessen. Und ich dachte mir so, warum? Wieso? Wie kann das denn sein? Und es war halt so schön repräsentativ für mich, diese Freundschaft oder diese beiden Menschen zu beobachten, wie sie langsam immer weiter auseinanderrücken, obwohl sie ja eigentlich keinen Grund dazu haben. Es gibt nicht wirklich einen Grund, dass sie sich gegenseitig so dermaßen meiden und dann halt auch wirklich so gegeneinander sind, wo ich mir denke so, damn, okay, ja, ja. Und ich will jetzt nicht zu viel spoilern, weil vielleicht haben manche den Film ja eben auch noch nicht gesehen, aber es gibt ganz, ganz viele Zeichen, die diese Interpretation quasi unterstützen, so. Ich habe mich dann auch mit einer gemeinsamen Freundin von uns dann mal beim Essen im Restaurant unterhalten, die hat den Film auch gesehen und die hat gemeint, dass es für sie darum ging, egal wie zerrüttet zwischenmenschliche Situationen sind, dass man immer noch das Positive sehen kann, weil der Film ist trotzdem noch von Menschlichkeit durchzogen und auch wenn Colm die Freundschaft zu Porrick so krass aufkündigt, ist dann gibt es immer wieder Momente der Menschlichkeit einfach. Und ich finde es so spannend, weil dieser Film es halt einfach zulässt, auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen interpretiert zu werden, wenn man es denn will, gleichzeitig aber auch wahnsinnig viel Spaß macht, wenn man das quasi einfach an sich vorbeiziehen lässt. Und dementsprechend ist dieser Film für mich so ein bisschen die Eiwollmilch legende Wollmilchsau.
Was?
So heißt es nicht, die eierlegende Wollmilchsau, so nennt man das, das ist so ein Ausdruck. Also quasi...
Ist das eine Sau, die Wolle, Eier und Milch?
Genau. Also es ist quasi nice. In einem ganz, ganz vieles, ja. Das Schweizer Taschenmesser quasi. Und
warum sagst du nicht das Schweizer Taschenmesser?
Weil die eierlegende Wollmilchsau viel cooler ist.
Du bist so gebildet.
Dankeschön, Dankeschön. Nee, und dass man eben auch wirklich die unterschiedlichsten Interpretationen ansetzen kann und gleichzeitig auch so viel Spaß einfach mit dem Film haben kann. Und das finde ich geil. Und das ist auch so repräsentativ für meine Liebe zum Kino und ja auch wieder eben mit Damien Chazelles Babylon einfach. So, hey, Kino allgemein macht so viel Spaß, wenn man sich einen guten Film anschaut, weil man kann so viele unterschiedliche Elemente rausziehen. Und wenn es ein guter Film ist, dann können unterschiedliche Menschen auch unterschiedlich geile Erfahrungen mit dem Medium haben und unterschiedliche Sachen für sich rausziehen, die ihnen wirklich was geben und in ihrem Leben bereichern, im Optimalfall. Und auf die ein oder andere Art hat jeder von diesen drei Filmen mich wirklich, wirklich bereichert. Und ich hatte so eine verdammt gute Zeit. deshalb wäre wirklich mein Punkt so, bitte geht ins Kino. Kino macht so viel Spaß. Es ist so eine coole Sache. Es kostet nicht so viel Geld. Es ist nicht so viel Zeit. Und man erinnert sich im Optimalfall für den Rest seines Lebens an so eine Experience. Und wenn man sie auch noch mit Leuten teilt, die man mag, umso besser, ist noch cooler dann. Ah, das ist doch ein schöner Abschluss. Es ist schöner wird's eigentlich nicht. Hast du noch letzte Worte?
Ja.
Ich hasse deinen Würde. Oh Gott, okay, dann mit diesem Punkt schließen wir die Folge ab. Geht ins Kino, verdammt. Es ist wirklich, es ist es wert.
Es ist es wert.
Es ist es wert.
Für den Held von Hessen.
Für den Held von Hessen. Für uns ist es aber auch wert, hier mal ein Follow dazulassen. Wir sind nämlich quasi die Helden der Hirne. Wir sind nämlich gebildet.
Alter.
Wenn ihr also auch noch ganz viel mehr Bildung abbekommen wollt, schaltet in 2 Wochen wieder ein, wenn eine neue Folge von Ready Set Podcast hier kommt. Wir veröffentlichen immer alle 2 Wochen, immer montags. So. Wenn ihr noch mehr von Ready Set Podcast mitbekommen wollt, folgt uns auf Instagram @readyset.podcast. Und das Allerwichtigste, geht ins Kino, verdammt. Bis dahin.
Dann, Magai, Aufnahme läuft. Fühlst du dich bereit? Ganz ehrlich, ist ein Banger.
Einfach ein absoluter Banger. Hast du es schon aufgenommen?
Ja, klar.
Bitte ans Ende der Folge schneiden.
Alles klar.
Ich finde es so lustig. Okay, warte, ich muss nur kurz... geht ins Kino, verdammt.